Vom Lesen zum Hören, der Vorlesepodcast mit Ron Hertel.
11. Kapitel. Was ich im Apfelfass hörte.
Nein, sagt Silver, ich nicht. Flint war Captain, ich war Quartiermeister trotz meines Holzbeins. Dieselbe Breitseite, die mir das Bein wegriss, kostete Pugh sein Augen. Ein tüchtiger Chirurg war es, der mir das Bein amputierte. Ja, ja, hat studiert und was weiß ich noch alles. Lateinisch lief ihm aus dem Mund wie Wasser, aber gehängt wurde er doch wie ein Hund und musste bei Corso Castle wie die anderen in der Sonne dören. Das waren Roberts Männer und das kam daher, weil sie die Namen ihrer Schiffe geändert hatten. Royal Fortune und dergleichen. Ich sag ja, wie ein Schiff einmal getauft ist, so soll es immer heißen. So war's mit der Cassandra, die uns alle von Malabar heil und sicher heimbrachte, nachdem England die Vizekönig von Indien gekapert hatte. Und so war's mit der alten Walross, Flints Schiff, das ich selber gesehen habe, über und über mit Blut beschmiert und zum Sinken mit Gold gefüllt. »Ah«, rief eine andere Stimme, die Stimme eines der jüngsten Matrosen an Bord und sichtlich mit größter Bewunderung. »Er war doch König aller Freibeuter, Captain Flint.« »Davis war immerhin auch ein ganzer Kerl«, sagte Silver. »Ich bin nie mit ihm gesegelt, zuerst mit England und dann mit Flint. Das ist meine ganze Geschichte und jetzt hier gewissermaßen auf eigene Rechnung.« »Bei England habe ich mir 900 zurückgelegt und nach Flint waren 2000. Für einen Mann vor dem Mast ist das gar nicht so übel. Alles sicher auf der Bank. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Wo sind all die Männer von England heute? Ich habe keine Ahnung, wo sind Flints Leute? Naja, die meisten sind hier an Bord und freuen sich, dass man ihnen Mehlbeutel backt.« Denn manche von ihnen haben bis jetzt betteln müssen. Der gute alte Pugh, der Blinde, er hätte sich schämen sollen. 1200 Pfund im Jahr hat er ausgegeben, ganz wie ein Lord im Parlament. Und wo ist er jetzt? Ja, jetzt ist er tot und begraben. Aber schon seit 2 Jahren, der Teufel soll mich holen, hat der Mann gehungert. Er hat gebettelt, er hat gestohlen, er hat den Leuten den Hals abgeschnitten und trotzdem hat er gehungert, so wahr ich lebe. Tja, schließlich hat man nichts davon, sagt der junge Matrose. Dummköpfe haben nichts davon, das ist mal sicher. So oder so, schrie Silver. Aber jetzt pass mal auf, du bist noch jung, das ist wohl wahr, aber du bist ein tüchtiger Kerl. Das hab ich auf den ersten Blick gesehen und darum will ich mit dir reden wie mit einem richtigen Mann. Ihr könnt euch vorstellen, wie mir zumute war, als ich hörte, wie dieser entsetzliche alte Schuft einen anderen Burschen fast mit denselben Worten um den Finger wickelte, die er auch mir gegenüber gebraucht hatte. Wäre es mir nur möglich gewesen, ich glaube, ich hätte ihn durch das Fass hindurch umbringen können. Mittlerweile redete er weiter, ohne zu ahnen, dass er belauscht wurde. Ja, mit den Glücksrittern steht's sonderbar. Sie führen ein graues Leben, immer droht ihnen der Strick, aber sie fressen und saufen wie Kampfhähne. Und wenn eine Fahrt zu Ende ist, so klirren nicht Hunderte von Farthings in ihren Taschen, sondern 100 von Pfunden. Naja. Das meiste gilt für den Rum drauf und für ein bisschen Spaß. Und wenn sie wieder an Bord gehen, haben sie gerade noch das Hemd behalten. Aber den Kurs bin ich nie gesegelt. Ich habe alles beiseite gelegt. Mal da was, mal dort was und nie zu viel an ein und dieselbe Stelle, damit kein Verdacht aufkommen kann. Jetzt bin ich 50, verstehst du? Und ist erst diese Fahrt vorüber, dann will ich ein rechtes Herrenleben beginnen. Höchste Zeit, meinst du? Ach, mittlerweile hab ich auch nicht schlecht gelebt, hab mir nie was versagt, wonach mir der Sinn stand, hab meiner Lebtag welche geschlafen, gut gegessen, wenn ich nicht gerade an Bord war. Und wie hab ich angefangen? Vor dem Mast, ganz wie du. Naja, sagt der andere, aber das übrige Geld ist jetzt beim Teufel, nicht? In Bristol könnt ihr euch doch danach nicht mehr sehen lassen. »Und wo denkst du denn, dass ich's hab?« fragte Silver verächtlich. »In Bristol wahrscheinlich, in Banken oder so«, erwidert der andere. »Da ist's gewesen, als wir den Anker gelichtet haben«, sagt der Koch. Aber jetzt hat's meine Alte, alles miteinander. Auch das Fernrohr hab ich verkauft, samt Pachtvertrag und Kundschaft und Einrichtung, und meine Alte ist schon fort, und später treffen wir uns wieder. Dir würde ich schon sagen, wo denn zu dir hab ich Vertrauen, aber unter den Kameraden könnt's böses Blut geben. Und auf eure Frau könnt ihr euch verlassen? Glücksritter trauen einander im Allgemeinen wenig, erwidert der Koch, und da haben sie auch ganz recht, darauf kannst du dich verlassen. Aber ich hab so meine eigene Art und Weise. Wenn mir ein Kerl ein Streich spielt, einer, der mich kennt, meine ich, dann ist ja nicht lang mehr mit dem alten John auf derselben Welt. Manche hatten Angst vor Pew und manche hatten Angst vor Flint. Aber vor mir hatte sogar Flint eine heilige Angst. Hatte Angst vor mir und war stolz auf mich. Flints Mannschaft, das waren die wildesten Kerle auf allen 7 Meeren. Der Teufel selber hätte sich gehütet, mit ihnen in See zu stechen. Na, und ich sag dir, ich bin kein Aufschneider, und du hast ja gesehen, wie gut man mit mir auskommen kann. Aber als ich Quartiermeister war, da konnte man Flints alte Freibeuter weiß Gott nicht als Lämmer bezeichnen. Und dennoch, auf einem Schiff, wo der alte John drauf war, konnte man sich sicher fühlen. Na, das muss ich euch doch sagen, erwiderte der junge Mensch. Bisher hat mir die ganze Geschichte nicht so gut gefallen. Aber jetzt, nach diesem Schwatz mit euch, bin ich dabei. Hier meine Hand. Und ein braver Junge bist du, ein tüchtiger Junge, erwiderte Silver und schüttelte ihm die Hand so kräftig, dass das Fass ins Wackeln geriet. Und eine prächtigere Galionsfigur von einem Glücksritter haben meine Augen noch nicht geschaut. Unterdessen war mir der Sinn des Wortes Glücksritter aufgegangen. Unter Glücksritter verstanden sie ganz einfach nicht mehr und nicht weniger als einen gemeinen Seeräuber, und die kleine Szene, die ich belauscht hatte, war wahrscheinlich der letzte Akt der Verführung eines der anständigsten Matrosen, vielleicht des letzten, der noch an Bord war. Aber über diesen Punkt soll ich bald völlig im Klaren sein, denn nun ließ Silver ein leises Pfeifen hören und ein dritter Mann kam herangeschlendert und setzte sich zu den Beinen. »Mit Dick, stimmt's?« sagt Silver. »Ja, das hab ich gleich gewusst, dass es mit Dick stimmen wird,« erwiderte die Stimme des Steuermanns Israel Hans. »Er ist ja kein Dummkopf, unser Dick.« Er schob den Priem in die andere Backe und spuckte aus. »Aber hör mal,« fuhr er fort, »eines möchte ich doch wissen, Bratspieß. Wie lange sollen wir noch so herumtrödeln wie ein verdammtes Marketentenderboot? Dieser Captain Smollett wächst mir schon zum Hals heraus. Er hat mich lang genug geschuhriegelt. Jetzt will ich mal in der Kalüte sitzen zum Donnern. Jetzt will ich ihre Leckerbissen fressen und ihren Wein saufen und sonst noch was.« »Israel,« sagt Silver, »dein Kopf taugt nicht viel.« »Und hat nie viel getaugt. Aber du bist wohl imstande zuzuhören, meine ich. Deine Ohren sind wenigstens lang genug dazu. Und jetzt hör zu, was ich dir sage. Du wirst in deiner Koje schlafen, du wirst hart arbeiten und dich sanft benehmen. Und du wirst nüchtern bleiben, bis ich das Zeichen gebe. Darauf kannst du dich verlassen, mein Sohn.« »Naja, ich sag doch nicht nein, was?« brummte der Steuermann. »Ich frag nur, wann? Und sonst will ich gar nichts wissen.« »Wann beim Teufel?« schrie Silver. »Na, wenn du es denn wissen willst, so werde ich dir sagen, wann. So spät wie nur möglich, da hast du dein Wann. Wir haben einen erstklassigen Seemann an Kapitän Smollett, und er segelt das prächtige Schiff für uns. Und da sind der Square und der Doktor. Und sie haben eine Karte, und ich hab keine Ahnung, wo sie ist. Verstehst du? Nicht mehr Ahnung als du. Also, ich meine, der Square und der Doktor sollen das Zeug finden und uns helfen, es an Bord zu schaffen, zum Donner. Und dann werden wir mal weitersehen. Wenn ich eurer aller nur sicher wäre, ihr verdammten Halunken, dann sollte uns Captain Smollett noch den halben Weg zurückführen, bevor ich zuschlage.« »Ach was, wir sind doch hier an Bord lauter Seeleute, sollte ich meinen«, sagte der junge Dick. »Wir sind alle miteinander Backgäste. Willst du wohl sagen,« fuhr Silver ihn an, »wir können einen Kurs steuern, aber wer rechnet ihn aus? Dazu taugt ihr Herren alle nicht, vom ersten bis zum letzten. Wenn's nach mir geht, so muss Captain Smollett uns zumindestens wieder in die Passatwinde steuern. Dann gäb's kein falsches Besteck und man müsste nicht bloß einen Löffel voll Wasser am Tag zurücklegen. Aber Leute, wie ihr es seid, kenne ich schon lange. Ich werd mit denen auf der Insel Schluss machen, sobald der ganze Kram an Bord ist. Obwohl's mir leid tut, aber ihr werdet euch in eurer Haut ja nicht wohlfühlen, bevor ihr nicht besoffen seid. Ich könnt in die Luft gehen, ich hab schon reichlich satt mit solchen Kerlen zu segeln, wie ihr es seid. Na, na, nur gemütlich, langer John, rief Israel. Wer will dir denn was in den Weg legen? Was denkt ihr, wie viele schöne Schiffe hab ich entern gesehen, wie viele stramme Junge im Galgenrock in der Sonne dörren, rief Silver. Und immer weil nur alles rasch, rasch, rasch gehen musste, verstehst du? Ich hab schon allerlei zur See erlebt, das hab ich. Wenn ihr nur euren Kurs richtig halten und mit dem Wind segeln wolltet, dann könntet ihr in Karossen rollen, so viel ihr wollt. Aber nein, ihr nicht. Ich kenn euch. Morgen hättet ihr alle das Maul voll rum und dann würdet ihr euch hängen lassen. Ja, ja, John, jedermann weiß, dass du predigen musst, aber es gibt's noch andere und sie können ebenso gut segeln und steuern wie du, sagte Israel. Und sie haben nichts gegen ein bisschen Spaß gehabt. Sie sind nicht so von oben herab gewesen und so barsch keine Spur. Sie haben sich einfach ausgetobt, wie es unter guten Kameraden sein soll. So, sagt Silver. Und wo sind sie jetzt? Pew, das war einer von dieser Sorte und er ist als Bettler gestorben. Flint war so einer und er ist in Savannah am Rum zugrunde gegangen. Ja, ja, das waren lustige Leute, das waren sie. Nur, wo sind sie jetzt? Ja, aber, fragte Dick, und wenn wir sie bei der Gurgel nehmen, was fangen wir mit ihnen an? Du bist der rechte Mann für mich, rief der Koch anerkennend. Das heiß ich vernünftig reden, na, was würdet ihr denn meinen? Auf einer öden Insel aussetzen, das hätte England getan. Oder sie abstechen wie Schweine. Das wäre eher nach dem Sinn von Flint oder Billy Bones gewesen. Dafür war Billy der rechte Mann, sagt Israel. Tote beißen nicht mehr, hat er gesagt. Na, und jetzt ist er selber tot, jetzt weiß er ja, wie's drüben zugeht. Und wenn je ein harter Mann in den letzten Hafen eingefahren ist, so war's Billy. Da hast du recht, sagt Silver. Hart und immer bereit, aber das merkt euch, ich bin ein umgänglicher Mensch. Ich bin ein Gentleman, wie ihr das nennt. Nur diesmal wird's ernst. Pflicht ist Pflicht, Kameraden. Ich stimme für tot, wenn ich mal im Parlament sitze und in meiner Kutsche fahre, dann soll mir keiner von diesen Rechtsgelehrten unverhofft in die Kajüte hineinschneien, wie der Teufel ins Gebet. Abwarten, das ist's. Was ich sage, ist aber erstmal die Zeit gekommen, dann fort mit ihnen. John, schrie der Steuermann, du bist mein Mann. Das wirst du sagen können, Israel, wenn's mal so weit ist, sagt Silver. Nur eins bitte ich mir aus, Trelawney will ich für mich haben. Mit diesen Händen will ich ihm den Kalbskopf vom Halse drehen, Dick. Er unterbrach sich, sei ein netter Junge, hol mir einen Apfel, um mir die Gurgel zu befeuchten. Ihr könnt euch wohl meinen Schreck vorstellen, ich hätte hinausspringen und laufen müssen, was ich nur konnte, wenn ich nur die Kraft gehabt hätte. Aber Glieder und Herz versagten. Ich hörte, wie Dick aufstand, aber da hielt ihn anscheinend jemand zurück, und die Stimme von Israel Hans rief, »Ach, lass das! Du wirst doch nicht den Mist aus dem Fass schlucken, John. Spendier uns lieber eine Lage rum.« »Dick«, sagte Silver, »zu dir habe ich Vertrauen. Ich habe eine Messlatte im Fass. Da ist der Schlüssel. Füll einen kleinen Krug und bring ihn her.« So aufgeregt ich war, musste ich doch daran denken, dass auch Mr. Error auf diese Art zu dem Feuerwasser gekommen sein mochte, das ihn zugrunde gerichtet hatte. Kaum war Dick fort, da sprach Israel leise auf den Koch ein. Ich konnte nur das eine oder andere Wort aufschnappen, aber es waren doch wichtige Nachrichten, die ich erfuhr. Denn neben anderen Gesprächsfetzen, die auf das Gleiche hinausliefen, war ein ganzer Satz deutlich vernehmbar. Von den anderen will keiner mitmachen. So gab es denn doch redliche Leute an Bord. Als Dick wiederkam, trank einer nach dem anderen aus dem kleinen Krug. Der eine hob ihn und sagte: »Viel Glück!« Ein anderer dem alten Flint zu ehren. Und Silver ließ einen Singsang hören: »Auf unser Wohl, und gut sei's bestellt, mit Fressen und Saufen und Prisengeld!« Just in diesem Augenblick fiel ein heller Schein in mein Fass, und als ich aufsah, merkte ich, dass der Mond aufgegangen war. Das oberste Bisansegel versilberte und weiß auf der Luvseite des Focksegels schimmerte, und fast zur gleichen Zeit erscholl die Stimme des Mannes im Auslug: »Land ahoi!«
Solltet ihr Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen haben, könnt ihr mir sehr gerne schreiben unter vlzhpodcast@gmail.com. Ihr könnt mir auch gerne eine Nachricht über den Hashtag vlzhpodcast bei Twitter zukommen lassen, oder ihr benutzt ganz einfach die Kommentarfunktion auf meiner Homepage, nämlich auf www.vlzhpodcast.blogspot.com.